Kurden, Kurden ist das Thema heute. Sehr viele Jahre hat Werner behauptet, ich würde an Kurdomanie leiden. Ja. Kurdomanie, das bedeutet, ich habe entweder zu viel über Kurden geschrieben oder ich bin sehr viel in diesem Kurdengebiet gereist. Sehr oft in den 90er Jahren ging ich in den Nordirak und die Grenze zwischen der Türkei und dem Nordirak, dem kurdischen Nordirak, die bestand aus einer kurzen Brücke, eisernen Brücke, und sehr oft bin ich alleine da gelaufen, ebenfalls mit einem rotes Köfferlein. Und als sie vorgestern darüber erzählten, ist mir eigentlich diese Zeit im Sinn gekommen. Aber Werner hat auch noch gesagt, ich sollte meine Gäste heute nicht mit allzu vielen Details belästigen. So gehe ich eigentlich gleich über in das Hauptthema, das heute die Gemüter in Kurdistan oder die öffentliche Debatte beherrscht. Was ist das Hauptthema heute? Es geht um die Grenzziehung, und zwar Sixth Period-Grenzziehung. Die erste Karte, die ist genau 100 Jahre alt. Die geht so. Moment. Im Mai 1916 ging es darum, eigentlich das untergehende Osmanische Reich und die Großmächte damals unter sich aufzuteilen. Und da kamen eigentlich zwei Großmächte. Das ist es. Frankreich und England, zwei Diplomaten, und die haben eigentlich vor allem diese Grenze, die noch gilt, die ist im Norden und dann noch gegen den Irak. Es ging ihnen hauptsächlich um ihre Einflusssphären festzulegen. Das haben sie sehr gut gemacht, denn westlich dieser Linie, das gehörte der Einflusssphäre von Frankreich, östlich davon die von England. Alles andere aber haben sie übersehen. Ignoriert wurde vor allem ein großes Volk, und das waren die Kurden. Die fanden sich 1916 auf einmal in vier Staaten geteilt. Was sind die Kurden? Nur ganz schnell, wer sind die Kurden? Das ist ein indogermanisches Volk, seine Sprache ist indogermanisch, dem Farsi sehr nah. Wie viel sind sie? Niemand weiß es genau, man geht eigentlich von Schätzungen aus. Wir schätzen, dass es in der Türkei 15 Millionen leben, in Iran bis 8 Millionen, im Irak 5 Millionen und in Syrien 1 bis 2 Millionen. Es gibt sehr wenige Kurden hier in Jerewan und oben bei Kars. Also insgesamt sind das 30 Millionen, das größte Volk im Nahen Osten ohne Staat. Weil sie in diesen vier Staaten unterteilt wurden, wurden sie auch primär als die große Gefahr für die territoriale Integrität dieser Staaten gesehen, und sie wurden entsprechend auch bekämpft. Es gibt einen legendären Kurdenführer, Mustafa Barzani, das ist der Vater vom heutigen Kurdenführer. Er sagte, wir sind die Weisen des Universums. Und eigentlich das war das Selbstverständnis der Kurden, als ich zum ersten Mal eben in den 90er Jahren mit dem roten Köfferlein über die Brücke von Sako nach Tohuk ging. Die Kurden waren der Meinung, wir sind eigentlich das vergessene Volk der Geschichte. 30 Millionen, wir werden einfach überall verfolgt. Dieses Selbstverständnis, das eigentlich auch existierte bis im Jahr 2000, obwohl im Nordirak sich allmählich eine Art unabhängiges Gebiet entwickelte, das hat sich grundlegend verändert, und zwar durch einen geschichtlichen Zufall oder geschichtlichen Unfall, wie ich das nenne. Das war im Jahr 2003. Was passierte dann? Die Amerikaner waren gerade dabei, Saddam Hussein zu stürzen. Und sie haben geplant, eine große Offensive aus dem Süden und eine zweite große Offensive aus dem Norden. Sie glaubten, mit diesen beiden würden sie die Armee, die irakische Armee, einkreisen, und das wäre eigentlich eine Frage von wenigen Tagen, bis die Armee von Saddam Hussein besiegt werden würde. Aber dann passiert eben dieser Unfall, und was war das? Völlig unerwartet hat das türkische Parlament jeden Transport der amerikanischen Truppen über das Territorium der Türkei abgelehnt. Und auf einmal standen die Amerikaner da und wussten nicht, wie weiter. Sie haben dann eine Brücke gebaut und sind geflogen, vor allem in dieses Gebiet. Aber sie waren in einem Terrain, das sie eigentlich gar nicht kannten. Und gemäß ihren ursprünglichen Planungen wäre ja auch die türkische Armee in dieses Gebiet reingegangen. Also sie hätten genug Unterstützung gehabt. Das ist alles weggefallen. Und auf einmal seien sie sich gezwungen, auf die Peshmergas, auf die kurdischen Kämpfer zu stützen. Sie waren angewiesen auf sie, weil die Peshmergas eben dieses Terrain kannten. Und so entstand eine neue Allianz da, durch einen Unfall, weil hätte das türkische Parlament, wie alle angenommen, zugesagt, wäre die Türkei reingegangen, die Kurden wären weiterhin das vergessene Volk geblieben. Aber durch diesen Unfall, auf einmal werden sie zu Gesprächspartner von den Amerikanern, überhaupt vom Westen. Nicht nur das. Dann mit Unterstützung der USA entsteht eigentlich im Nordirak ein Gebiet, das tatsächlich alle Strukturen hat wie ein unabhängiger Staat, zum Beispiel ein Parlament, das teilweise funktioniert, nicht immer, aber sie haben einen Präsidenten, den Barzani. Sie stellen mit einem Kurden den Präsidenten, ersten Präsidenten des Iraks, nach Saddam Hussein. Da haben sie aber sehr viel mehr Kompetenzen bekommen. Sie stellen mit Hossein Sabari, ein Freund, den ersten Außenminister des ganzen Iraks. Dann haben sie sehr viele Geheimdienste, also die Führung der Geheimdienste werden auch von den irakischen Kurden geführt. Auf einmal sehen sie sich diese Kurden, die nie Gesprächspartner waren von Großmächten, sehen sie sich immer wieder eingeladen in Washington. Und das geht gut, einigermaßen oder weniger gut, aber dann, nach 10 Jahren, kommt noch ein Unfall, ein geschichtlicher Unfall, und das ist der IS. Der IS und der Vormarsch von IS, der macht eigentlich nicht nur den Amerikanern Angst, aber allgemein den Westen. Und der Westen ist nicht bereit, irgendwelche Kräfte, Bodenkräfte in dieses Gebiet zu verlagern. Also was brauchen sie? Sie sind wiederum auf die kurdischen Peshmergas angewiesen. Sie sind auf Barzani angewiesen. Und schon wieder bekommt Barzani eine neue Wertstellung in den Augen vom Westen. Er wird vielmehr vom Neuen ausgerüstet. Man macht auch ein wenig die Augen zu, als die Truppen von Barzani Kirkuk besitzen. Kirkuk aus den Alten der Kurden ist das Jerusalem der irakischen Kurden, weil in Kirkuk, da haben wir sehr viel Öl, die Reserven könnten ein Fundament für einen unabhängigen Staat, kurdischen Staat, bilden. Und als jetzt die Peshmerga-Truppen in Kirkuk einlaufen, da sagt eigentlich niemand etwas, obwohl Kirkuk eigentlich auch bewohnt ist von Arabern, also irakischen Arabern, obwohl Bagdad auch sehr viel dagegen hat, aber der Westen zumindest macht die Augen zu. Die Tatsache, dass die nordirakischen Kurden zu Gesprächspartner werden vom Westen, die Tatsache, dass sie auch territoriale Gewinne machen, das stärkt ihr Selbstbewusstsein. Also man muss sich ja ein Volk vorstellen, das 100 Jahre lang nichts hat und überall verfolgt wird und auf einmal sind sie die Herren ihres eigenen Hauses. Nicht nur das, sie sagen, da wir jetzt über dieses Gebiet verfügen und weil der Westen ja auf uns angewiesen ist, haben wir eine gute Gelegenheit, unseren eigenen Staat zu gründen. Und Barzani kennen wir seit 1980. 88, wir kennen ihn als, oder ich kenne ihn als einen konservativen Politiker. Also sehr viele Stunden, Gesprächsstunden mit ihm und wo er in den 90er Jahren immer wieder sagt, ja, eigentlich wie jeder Kurde will ich auch meinen eigenen Staat. Aber er hat immer gesagt, die Realpolitik, die lässt so etwas nicht zu. Und ganz viele Jahre will er davon nichts wissen. Oder für innenpolitische Gründe kündigt er hier und da ein Referendum an, aber das wird einfach wiederum aufs Eis gelegt. Zum ersten Mal aber, jetzt, verändert sich diese Lage. Und die Lage verändert sich eben erstens, weil sie selbstsicher sind. Und jetzt kommt Barzani und sagt, wir wollen eigentlich einen eigenen Staat. Er sagt zum ersten Mal ganz klar, nein, das Six-Pico-Grenzziehung ist nicht mehr relevant und das kurdische Volk soll selber entscheiden, wie weiter. Schon wiederum die Ankündigung eines Referendums, aber wenn er spricht, dann spricht er eigentlich nur von den Kurden, die in diesen drei Provinzen, nordirakischen Provinzen, also nur von diesen Kurden. Wenn man, wie ich so sehr viele Jahre, also er ist der erste Führer, der sagt, jetzt ein Nationalstaat, und zwar jetzt. Wenn man so viele Jahre verbracht hat in Ankara, wie ich, dann hat man als Journalist mehrfach gehört, die Kurden, die sind ja keine Nation, deshalb haben sie auch keinen Nationalstaat. Die Kurden sind unterschiedliche Stämme und die bekriegen sich und deshalb brauchen sie auch keinen Nationalstaat. Es gibt ein paar magische Momente im Leben eines Volkes. Also eines davon ist Maidan. Das hast du auch sehr rührend dargestellt. So einen Moment gibt es auch in der Geschichte von Kurdistan, also von den Kurden. Der Maidan der Kurden, das ist Kobani. Kobani, haben wir das hier? Kobani ist irgendwo da. Das ist, einen Moment, damit ich, ja, genau die Zeit sehe, wann das war. Das ist Mitte September 2014 und die Truppen des IS schreiten in Richtung Kobani zu. Bis dahin war der IS nie besiegt worden. Also, sie galten als die Macht, die unbesiegbare Macht in diesem Gebiet. Und ich glaube, vielleicht deshalb haben sie auch nicht mit diesem heftigen Widerstand von einem ganz kleinen Dorf im Grunde genommen, von ein paar wenigen Leuten, die dort drin sitzen und einfach Tag um Tag gegen diese IS, die selbstsicheren IS kämpfen. Die Türkei, das Kobani, das liegt direkt an dieser Grenzlinie und an sich da liegt Suruç, ein kleiner Ort. Und da kommen eigentlich immer wieder sehr viele Kurden. Es wird wirklich zu ihrem Maidan. Sie sehen eigentlich Kobane, sie sehen, wie das bekämpft wird, sie wollen hin und die Türkei hält die Grenze zu. Sie lassen einfach überhaupt niemanden rein. Sie lassen auch keine türkischen Waffen zum Beispiel, obwohl die Amerikaner darum bitten. Erdogan selber sagt, es ist vielleicht eine Frage von wenigen Tagen und dann ist dieser Kobani gefallen. Aber Kobani fällt nicht. Und es kommen immer Tausende von Leuten zu diesem blöden Suruç und sehen, und es kommen Leute, wie genau wie beim IS, es kommen Leute nicht nur aus dem Gebiet, wie man sieht, überall leben hier Kurden, aber es kommen auch Kurden aus Deutschland, aus Frankreich. Und sie wollen eigentlich zu diesem Kobani reingehen. Die Kurden selber bei Kobani sprechen von ihrem Stalingrad. Ich weiß nicht, ob sie jemals in Russland, du weißt es bestimmt, was für die Russen Stalingrad bedeutet. Also sie sprechen immer wieder von ihrem Stalingrad. Und dann, ich weiß nicht, warum das so ist, aber irgendwann mal intervenieren die Amerikaner. Und es dürfen zum ersten Mal wenige, aber 150 Peshmergas, nordirakische Peshmergas, eigentlich über die Türkei nach Kobane kommen. Sehr viele mehr kurdische Kämpfer der PKK. PKK, das ist die kurdische Nationalbewegung der Türkei, die kommen illegal rein. Und zum ersten Mal entsteht auch diese Identität. Wir sind Kurden und wir sind alle zusammen. Und tatsächlich alle vereint werden dieses Kobani nicht befreien, aber Kobani fällt nie. Irgendwann mal zieht sich der IS zurück. Also Kobani wurde zu so etwas wie Maidan für hier. Und irgendwie, auf einmal, werden wir alle sehr vorsichtig, ja, was ist denn mit diesen Kurden von Nordsyrien? Ich muss zugestehen, ich habe sehr viele Jahre, eben Kurdomanie, habe ich mich ständig mit diesen Kurden auseinandergesetzt. Aber über Kurden in Irak, in Syrien habe ich nie viel gewusst, es sei denn, sie sind 2 Millionen. Und sie sind unterdrückt, wie überall. Also, dann werde ich vorsichtig und dann entdecke ich, dass da in diesem Nordsyrien, schon links, das muss ich auch sehen, 30. Januar 2014, die syrischen Kurden, ihre autonome Region erklärt haben, und zwar ganz alleine für sich, und die nennen sie Rojava. Rojava, ich muss vielleicht das Ganze noch erklären, die kurdische Nationalbewegung, das ist auch neu, das ist auch eine Entwicklung der letzten 2, 3 Jahren. Auf einmal sprechen sie nicht von den Kurden im Irak oder Kurden in Syrien, Türkei und so, sondern sie sprechen von Ost, Süd, Nord und West-Kurdistan. Rojava bedeutet auf Kurdisch der Westen. Und dann beginne ich mich auseinanderzusetzen, was ist denn diese Rojava? Rojava ist, ich glaube, die Türkei hat diesbezüglich recht, das ist entstanden durch die PKK. PKK ist ja die Nationalbewegung der Kurden in der Türkei oder die stärkste Bewegung der Kurden in der Türkei. Überhaupt die stärkste Partei der syrischen Kurden, die wurde von der PKK selber gegründet. Rojava übernimmt gleich auch das Modell, das Gesellschaftsmodell, das eigentlich von Öcalan, dem Führer der PKK, entwickelt worden ist. Und jetzt haben wir zwei Modelle, Gesellschaftsmodelle innerhalb Kurdistans. Das ist also auch etwas Neues. Im Irak haben wir den Barzani, der wirklich sehr konservativ ist. Das heißt auch wertkonservativ. Frauen haben ihre sehr traditionelle Rolle. Mutter, zu Hause, bestenfalls in einer Universität. Die Macht wird unter den es geht zu lange. Die Macht wird unter den einflussreichsten Familien von Nordirak, also kurdischen Sheikhs, gedeiht. Der Barzani denkt auch an einem unabhängigen Kurdistan innerhalb des Iraks, aber in Rojava haben wir ein neues Modell, und das neue Modell ist erstens, dass Frauen, auf einmal treten Frauen ein, auf, das zeige ich Ihnen, das kennen Sie wahrscheinlich, die treten übrigens auch auf in Kobani. Und die Journalisten, die darin gehen, die sprechen mit diesen Frauen. Frauen können auch Generäle sein und sehr viele Soldaten haben zum Beispiel, was nicht unbedingt sehr traditionell ist für die kurdische Gesellschaft. Das ist neu. Sie führen in diesem Rojava 40% Quote. Also ich würde mir wünschen, Griechenland hätte das gemacht. Wir sind weit davon entfernt. Was haben Sie sonst Positives? Sie haben allgemein, alle Kurden, die legen nicht sehr viel Wert auf die Religion. Irgendwie grenzen sie sich von ihrem arabischen Umfeld, indem sie sagen, ja, ja, klar, wir sind Muslime, aber das ist nicht ganz hoch in unserer Liste, wenn wir unsere Identität beschreiben wollen. Und in dieser Rojava versuchen sie eigentlich auch Christen einzubinden oder Jesiden. Sie sagen auch Araber, ich kenne das nicht. Was ist negativ in dieser ganzen Geschichte? Die PKK war eigentlich seit ihrer Gründung eine mehr oder weniger stalinistische Bewegung. Und sie haben den Anspruch auf Alleinmacht. Also alles andere, das wird zugrunde gerichtet, zugrunde getan. Und auch in Rojava soll eigentlich die Alleinmacht der Partei nicht in Frage gestellt werden. Aber wir haben jetzt innerhalb dieses kurdischen Gebietes, haben wir die zwei Modelle. Es gibt noch etwas vielleicht von Rojava und diesem Öcalan. Öcalan kommt weg von einem unabhängigen Staat und er sagt, nein, nein, also die Grenzen, eben klar, diese Grenzen, die haben nie die Kurden berücksichtigt, aber wir wollen an dieser Grenze nicht rütteln, nur sollen wir ganz große lokale Autonomie genießen. Das ist auch etwas Neues. Also, das ist soweit Rojava. Rojava, wenn wir die letzte Karte kurz sehen. Rojava, gemäß den Verkündungen ihrer Führer, die sollte aus drei Gebieten bestehen. Das eine ist Pamshli, das ist angrenzend an Irak, dann eben Kobani und ganz im Westen ist Afrin. Das Ziel der Kurden Nordsyriens wäre eigentlich, das ganze Gebiet zu vereinen mit einem Korridor. Dagegen ist die Türkei, weil die Türkei, die sieht natürlich eine Wiederholung der Geschichte. Für die Türkei war schon im Jahr 2003, dass im Nordirak ein kurdisches autonomes Gebiet entstanden ist. Das war die rote Linie, das war eigentlich etwas, was sie niemals hätte akzeptieren wollen. Und jetzt sieht genau eigentlich eine Wiederholung der Geschichte. Plus, diese Leute sind ja PKK nahe. Und die PKK ist für die Türkei der Feind Nummer eins. Jetzt kommen wir zur Türkei vielleicht. Ganz kurz, habe ich meine Zeit überschritten. In der Türkei haben wir, wie gesagt, man schätzt 15 Millionen Menschen, die Kurden sind. Und 9,5 Millionen, die wohnen anschließend da. Etwa 5,5 Millionen, schätzen wir, leben im Westen der Türkei. Seitdem die PKK eigentlich den Kampf aufgenommen hatte, das ist 1984, geht ein offiziell nie erklärter Krieg voran. Wir haben mittlerweile 40.000 Tote. Da sollte man sich vergegenwärtigen, was das heißt. Wir haben einen Südosten, der ruiniert ist. Wir haben eine Gesellschaft, die traumatisiert ist, und zwar beiderseits, weil sowohl Kurden als auch die Türken, die verlieren fast täglich junge Leute dort und man kommt nicht voran. Es gab auch da einen sehr guten Moment in der Türkei, das war im Jahr 2009. Damals kam der Generalstabschef, der türkische Generalstabschef und sagte, das wird nichts. Wir können nur mit militärischen Mitteln, können wir die Kurdenfrage der Türkei nicht besiegen, nicht lösen. Das haben wir 35 Jahre probiert, ohne Erfolg. Interessanterweise dazu mal kam auch der Öcalan in Gefängnis, habe ich ja genug Zeit nachzudenken, der kam auch dazu und sagte, nee, wir werden die Türkei niemals besiegen können, also vergessen wir den unabhängigen Staat innerhalb der Türkei. Also lokale Autonomie. Und es ist ausgerechnet Erdogan, er ist damals Regierungschef und sagt, ja okay, Friedensgespräche mit der PKK. Das war damals für die Türkei fast eine Revolution, weil bis dahin eben PKK, das war Feind Nummer eins. Und sie fangen Gespräche an und die Türkei setzt als Hauptziel, dass die PKK alle ihre Kämpfer aus türkischem Boden zurückzieht. Sie dachten vermutlich doch den Nordirak. Die PKK will zwei Sachen. Sie will Kurdisch als Muttersprache in öffentlichen Schulen. Das muss man sich vorstellen, 15 Millionen Menschen, sie dürfen nicht Kurdisch in den öffentlichen Schulen lernen. Es muss nur Türkisch sein. Also das ist das Erste. Zweitens die lokale Autonomie. Drittens wollen sie politisch eingebunden werden und das bedeutet, sie die Hürde für den Einzug ins Parlament von heute 10% sollte niedriger werden. Zwei Jahre lang dauern diese Gespräche und im Süden Südanatolien hat man den Eindruck, aha, endlich mal Frieden. Seitdem ich eigentlich Anatolien kenne, eben 84, hat es nie Frieden gegeben. Wie viele Generationen sind das seither? Sie haben nie gelebt ohne Ausnahmezustand. Sie haben nie gelebt, ohne dass der Staat sagt, so hopp, weg da. Oder ohne dass die Dörfer kaputt gemacht werden. Also, es gab eine sehr gute Atmosphäre. Und dann auf einmal ist er dann gekommen und machte diesen Friedensgesprächen, die er hier selber eingeleitet hatte, setzt ein Ende. Warum? Einerseits innenpolitisch. Erdogan möchte sehr gerne der neue Sultan werden, einfach gesagt, also noch mehr Kompetenzen. Und er hatte Angst gehabt, bei den Wahlen 2015 könnte er unter Umständen Stimmen im türkisch-nationalistischen Lager verlieren. Also, indem er sagte, fertig Gespräche mit den Kurden, glaubt er, er gewinne dieses Lager. Das ist der erste Grund. Der wichtigere Grund, scheint mir, ist die Angst der Türkei. Man muss sich vergegenwärtigen. Die Türkei sieht, dass seine Gebiet nach dem anderen hier entstehen und sie haben Angst, das kommt irgendwann mal auch in der Türkei. Wie können wir das zurückhalten? Kann man eigentlich diese Entwicklung überhaupt irgendwie zurückhalten? Und da beginnen die Fehler der Türkei. Weil kann man mit einem Krieg eigentlich eine Entwicklung rückläufig machen? Kann man einen Maidan vergessen machen, indem man Panzer schickt wieder um Maidan? Das geht nicht. Also die Türkei macht einen Krieg. Es gibt im Moment einen grauenhaften Krieg, der an Grausamkeit sehr ähnlich ist wie in Syrien. Wir haben Städte, die sind eigentlich alle diese hier, die sind größtenteils kaputt gemacht worden. Da haben wir die größte Stadt in kurdische Stadt in der Türkei, die Diyarbakır. Die Altstadt, das ist ein riesiges Gebiet, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, weil da die PKK stark war, kommt jetzt die Regierung und sagt, ich verstaatliche das Ganze. Und die Leute bleiben ohne Bleibe. Das heißt, sie schafft schon wieder das Gefühl von Unrecht. Die PKK ist stark geworden, weil in den 90er Jahren die Armee hinging und das eine Dorf nach dem anderen in Brand setzte. Also es gab dieses Gefühl vom Unrecht. Und jetzt schafft sie genau dasselbe. Damit ich das Ganze ein wenig abschließe, will ich, das ist eigentlich die Lage, vielleicht noch ganz kurz, ganz exklusiv, die letzte Entwicklung ist, dass die Türkei im Moment das Gefühl hat, sie sei auf der Seite des Siegers. Sie können die PKK besiegen, weil die PKK ist ja aus allen diesen Orten, ist sie vertrieben worden. Wenn man diese ganze Kurdenfrage der Türkei etwas besser kennt, spricht man von einem permanenten Krieg. Also der Krieg fängt wieder an. Sie beginnen sich wiederum neu aufzurüsten. Ohnehin hat der Krieg immer zugenommen, gleich nach dem Frühling, weil die Schneeschmelze macht alle diese Pfade wieder begehbar. Das heißt, es kommen wiederum sehr viele Kurden aus dem Irak oder Syrien kommen in der Türkei. Und zum ersten Mal haben wir wirklich, läuft die Türkei Gefahr, dass der Krieg auch in den Westen verschoben wird, weil in den Westen der Türkei haben wir 5,5 Millionen Kurden. Da ist der Rückhalt der PKK vielleicht nicht so groß wie im Süden der Türkei, aber groß genug. Und zum ersten Mal sagen die kurdischen Führer, also Karahilan, wenn hier überhaupt kein Recht ist, dann werden wir euch das Fürchten beibringen. Das ist ja ein Schema, das kommt bei jedem Krieg vor. Ja? Es sind schon zweimal Bomben gefallen. Die Türkei behauptet, das seien PKK. PKK sagt, nein, nein, das ist schon eine Splittergruppe von uns, aber wir haben mit denen nichts zu tun. Aber man kann das nicht ausschließen. Es ist, die Spannung nimmt enorm zu. Und jetzt komme ich zu einer Frage, die ihr zu dritt hier angesprochen habt. Völkerrecht. Völkerrecht in allen diesen Gebieten, die ich kenne, zumindest in allen Konflikten, haben wir immer dasselbe Schema. Nämlich, auf der einen Seite haben wir einen Staat und er sagt, ja, ich will, dass meine territoriale Integrität respektiert wird. Also bitte nicht einfach Teile abschneiden. Und wir haben auf der anderen Seite das Recht auf Selbstbestimmung. Ich glaube, der Westen, wenn der Westen einen Fehler macht in diesen Gebieten, ist, dass er eigentlich das Völkerrecht nicht konsequent verwendet, anwendet. Also Sie sagen zum Beispiel in Kosovo, ja klar, Selbstbestimmung. Da kommen die Armenier von Nagorno-Karabach und sagen, ja bitte, warum nicht wir? Wollen wir aber dieses Recht tatsächlich, also auf Selbstbestimmung, tatsächlich konsequent anwenden? Wo endet das? Dann müsste man die Kurden kämmen und dann müssten vier Staaten gleich kaputt gehen. Also, das ist eine meiner großen Fragen. Wie kann man vorgehen? Aber wenn ich einen Rat habe für alle Politiker oder Diplomaten oder unsere Leute, ist, bitte Menschenrechte nicht mit man darf ja nicht Massen anwenden. Man darf nicht in die Türkei gehen, nach Gaziantep, und die Augen zumachen, dass da so viele Dörfer, so viele Kleinstädte absolut kaputt gemacht worden sind. Und durch diesen Krieg haben wir nur in den Südosten der Türkei mittlerweile schon wieder, also seit letzten Dezember, mehr als 300.000 Flüchtlinge. Das Europaparlament spricht sogar von 450.000. Danke fürs Zuhören.